Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Die 75. Ausgabe der Berlinale ist in vollem Gange. Heute stand mit Blue Moon von Regisseur Richard Linklater ein Favorit im Wettbewerb auf dem Programm. Regisseur Gerd Kroske ist mit seiner neuen Doku Stolz und Eigensinn in die Archive des einzigen Piratenfernsehsenders der DDR gereist. Aber nicht nur der Film, auch die Politik hat an diesem Berlinale Dienstag eine Rolle gespielt. Diskutiert wird über eine israelfeindliche Äußerung vom Wochenende, bei der jetzt der Staatsschutz ermittelt. Über all diese Themen berichten wir heute Abend bei Fazit. Und neben der Berlinale gibt's noch einen neuen Roman des spanischen Autors Fernando Aramburu, zwei neue Serien und dann schauen wir nach Washington D.C. Dort attackiert US-Präsident Donald Trump das wichtige Kennedy-Kulturzentrum. Auf der Berlinale wird seit dem Wochenende über eine Rede des chinesischen Regisseurs Jun Li diskutiert. Im Rahmen der Vorführung seines Films Queer Panorama hatte er auf der Bühne einen Brief des Schauspielers Erfan Shikaris vorgelesen. Shikaris spielt im Film mit, boykottiert allerdings die Berlinale. Inzwischen ermittelt der Staatsschutz. Jakob Bauer hat Stimmen und Reaktionen eingefangen und die ganze Geschichte für uns zusammengefasst.
Im Brief heißt es unter anderem, die deutsche Regierung und ihre Kulturinstitutionen würden Israels brutalen kolonialen Siedlerstaat unterstützen und damit auch einen Genozid an Palästinensern. Im Publikum kommt es zu vereinzelten Jublern, aber auch zu Widerspruch. Kein Genozid, sagt ein Zuschauer im Video von dem Vorfall, das in Social Media zu sehen ist. Am Ende steht die Parole From the river to the sea, Palestine will be free. Dieser Satz kann so gedeutet werden, dass er auf die Auslöschung des Staates Israels abzielt. Andere sagen, es sei nur eine Parole, die die Selbstbestimmung der Palästinenser fordere. Anders als in anderen Bundesländern ist der Satz in Berlin ein Straftatbestand. Jetzt ermittelt der Staatsschutz wegen des Anfangsverdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Gemeint ist die Hamas. Eine Polizeisprecherin teilte der ARD mit, dass sich die Ermittlungen derzeit ausschließlich auf diese Parole beziehen und nicht auf die übrigen Äußerungen der Rede. Ein Eingreifen von Berlinale Mitarbeitenden ist in dem Video nicht zu sehen. Laut einem Statement der Berlinale-Leitung habe der Moderator des Abends direkt nach der Rede klargemacht, dass die Gäste im Vorfeld darauf hingewiesen worden seien, welche politischen Aussagen sensibel und möglicherweise strafbar wären. Außerdem habe man deutlich gemacht,
dass auf der Berlinale kein Platz für Diskriminierung, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus ist. Wir haben auch unser Mitgefühl mit denjenigen im Publikum ausgedrückt, die sich durch die getroffenen Äußerungen verletzt fühlten.
Ob die Berlinale Konsequenzen aus der Debatte zieht, ist nicht klar. Anfragen von der ARD wurden bis Dienstagmittag noch nicht beantwortet. Kulturstaatsministerin Roth sagte der dpa, sie habe sich mit Festivalleiterin Trisha Tuttle ausgetauscht. Diese habe nach dem Vorfall Gespräche geführt und würde weiter auf die Einhaltung der genannten Werte drängen. Der Zentralrat der Juden äußerte sich auf X zum Vorfall so.
Dass zu Hamas-Parolen Beifall aufbraust, macht fassungslos. Wir gehen davon aus, dass ein solches Verhalten entsprechend sanktioniert wird.
Der deutsch-israelische Professor Meron Mendel ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und beschäftigt sich viel mit Kunstfreiheit und Antisemitismus. Er sagt, die Rede sei inhaltlich ähnlich zu der bei der Preisverleihung der Berlinale letztes Jahr. Damals hat es unwidersprochene israelkritische Meinungsäußerungen von Preisträgern gegeben.
Dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied. Das Publikum hat gemischt reagiert, es gab Zwischenrufe. Und insofern würde ich das als unproblematisch bezeichnen. Also das ist nicht möglich, dass die Berlinale oder jede andere Großkulturveranstaltung kontrolliert, was Menschen auf der Bühne sagen. Das wäre ein krasser Vorstoß gegen Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit. Und wir können nur hoffen, dass gerade solche problematische Meinungen vom Publikum auch eine Gegenrede erhalten. Und das ist ein gutes Beispiel dafür.
Er verstehe die Reaktion des Zentralrats der Juden, das sei Teil der Debatte, aber er attestiert der Berlinale kein grundsätzliches Antisemitismusproblem.
Die Tatsache, dass jemand auf einer Bühne, der übrigens kein Berlinale-Mitarbeiter ist, eine Rede gehalten hat, das politisch vielleicht wir oder falsch ist, das macht nicht die ganze Berlinale gleich zu einer antisemitischen Veranstaltung. Und wir sollen vielleicht ein oder zwei Gänge runterzuschalten und dann nicht gleich mit dem Hammer des Antisemitismusvorwurf oder Rassismusvorwurf dann zu schlagen. Das leistet eher Unterstützung für die Radikalen auf beide Seiten, diejenigen, die solche Veranstaltungen sprengen wollen.
Ball flach halten, sagt also Meron Mendel. Andere sehen das extrem anders. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben. Dr. Felix Klein hat in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel die Äußerungen als antisemitisch bezeichnet und auf das Schärfste verurteilt.
Mein Kollege Jakob Bauer über eine politische Debatte vom Wochenende, die Berlinale auch heute am Dienstag noch beschäftigt hat. Bis Samstag läuft die 75. Ausgabe des Filmfestivals in Berlin. Unsere Kritikerinnen und Kritiker sind die ganze Zeit für Fazit vor Ort. Gestern haben wir in der Sendung die erste kurze Halbzeitbilanz gezogen. Und auch nochmal zum Prozedere des Wettbewerbs. 19 Filme sind in der Auswahl, um einen goldenen und silberne Bären zu gewinnen. Und mehr als die Hälfte dieser Wettbewerbsfilme sind jetzt schon gelaufen. Bislang gab es aber noch nicht so den einen ganz großen Hit oder Favoriten. Und vielleicht auch gerade deswegen war die Erwartungshaltung heute sehr groß. Denn der neue Film von Regisseur Richard Linklater, Blue Moon, ist gelaufen. Das könnte eventuell ganz gut passen. Linklater war schon öfter in Berlin mit Filmen wie Boyhood oder Before Sunrise erfolgreich. Heute Abend habe ich mit unserem Filmkritiker Jörg Taschmann gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, welche Geschichte in Blue Moon erzählt wird.
Ja, das ist die Geschichte, die spielt 1943 an einem Abend nach der Premiere des Musicals Oklahoma. Und das war damals eins dieser sehr vielen patriotischen Musicals nach dem Kriegseintritt der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg. Und wir treffen in einer Lobby eines Hotels ein ganz berühmtes Duo vom Broadway, nämlich den von Ethan Hawke gespielten Texter Lawrence Hyde und seinen Songwriter-Kollegen Richard Rodgers, der immer die Musik komponiert hat. Und beide standen eine Weile auch für das Filmstudio MGM unter Vertrag und zu ihren berühmtesten Hits, wenn nicht dem berühmtesten Hit, das war eben Blue Moon. Nun hat sich dieses erfolgreiche Duo seit einiger Zeit getrennt. Rodgers hat für dieses neue Musical Oklahoma mit dem erfolgreichen Texter Oscar Hammerstein gearbeitet und die beiden haben sich eine Weile nicht gesehen und wir begegnen eigentlich eher Hart, gespielt von Ethan Hawke, wie gesagt, und der reflektiert sehr bissig, melancholisch und wortreich alles, was ihm zu Musik, Kunst, Frauen und Liebe einfällt und hat sich vollkommen eine 20-jährige Studentin verknallt, die von Margaret Qualley gespielt wird. Und Regisseur Richard Linklater hat ein bisschen heute auf der Berlinale nochmal über seine Intentionen gesprochen. Ich habe diese Zeit, die 1930er und 40er Jahre, schon immer so geliebt mit diesen Musicals. Unser Ziel mit unserem Film war es, ihn wie einen Song von Rodgers und Hart zu machen. Die beiden zu würdigen, weil sie ihr Handwerk so gut verstanden. Der Film sollte schön, aber auch traurig und komisch werden. Alles zusammen. Es geht um eine Nacht im Leben der drei Hauptfiguren vor 82 Jahren.
Für mich klingt es eigentlich nach einer Art historischem Biopic, das aber so die Besonderheit hat, dass es nur an einem Abend spielt.
Das ist ganz gut zusammengefasst. Es ist auch ein Kammerspiel, sehr, sehr dialoglastig. Und wenn viele dieser Dialoge auch sehr amüsant und unterhaltsam sind und es wirklich ein Bravourstück auch für die drei Hauptdarsteller ist, vor allem Ethan Hawke, der am meisten zu sagen hat, bleibt es doch dann sehr verfilmtes Theater, was mich ein bisschen erstaunt hat. Und das war mir manchmal nicht filmisch genug, auch so von den Kameraeinstellungen. Und insofern konnte auch dieser Film von Richard Linklater, obwohl es einer der besseren Filme im Wettbewerb ist und obwohl der sehenswert ist, meine Erwartungen nicht ganz einlösen. Also für mich bleibt nach wie vor mit Abstand der beste Film von Richard Linklater, Boyhood. Da kommt dieser neue Film leider nicht heran.
Okay, ein paar Wettbewerbsfilme gibt es ja bis zum Ende der Berlinale auch noch zu sehen. Natürlich geht es bei so einem Festival aber auch darum, so einen allgemeinen Überblick zu bieten, vielleicht auch Trends festzustellen oder herauszuarbeiten. Und ich dachte gerade nochmal, wir hatten diesen Film über Bob Dylan. Wir hatten sowieso in den letzten Jahren so viele Biopics über Musikerinnen und Musiker. Elton John, Freddie Mercury, Amy Winehouse, Robbie Williams und viele mehr. Elvis, das ist schon auffällig. Ist das ein Zufall oder woher kommt aktuell dieses große Interesse für die Lebensgeschichte von Musikerinnen und Musikern?
Na, ich glaube, man kann mit gewissen Leuten auch verschiedene Generationen abholen. Das ist jetzt ganz interessant, was mit diesem Bob Dylan-Film passiert. Like a Complete Unknown, Bob Dylan ist ja eigentlich so einer jüngeren Generation eigentlich nicht mehr so präsent. Der Film allerdings ist in einigen Ländern ein Riesenerfolg. Ich habe den beispielsweise in Italien gesehen. Da waren sehr, sehr viele junge Leute im Kino, also vielleicht so zwischen 20 und 30. Also das scheint durchaus zu funktionieren, dass man mit Biopics eben auch Generationen verbinden kann. Ne? Man hört ja auch manchmal dann doch das, was die Eltern vielleicht irgendwann mal gehört haben. Und insofern lässt sich dieser Trend hier auf der Berlinale eben auch feststellen. Und diese Biopics sind insofern spannender geworden, weil man nicht mehr unbedingt versucht, vom Baby bis ins Grab irgendwie einen Künstler zu zeigen oder eine Künstlerin, sondern man pickt sich irgendetwas raus, einen ganz gewissen Moment. Und das ist auch das Interessante an einem Film, der auch auf der Berlinale läuft, nämlich Köln 75. Und der geht über die Promoterin des berühmten Konzerts von Keith Jarrett in Köln 1975, was auch dann wieder ein interessanter Ansatz ist, um so ein Biopic zu machen. Insofern ist das wirklich etwas, was wir hier auf der Berlinale auch wirklich sehen können.
Die Kollegin Anke Lewicke hatte gestern in ihrer Halbzeitbilanz bei Fazit auch noch betont, dass es eben die Mischung macht bei so einem Festival. Sie meinte sogar, dass es recht anarchisch kuratiert sei in diesem Jahr im positiven Sinn. Und der zweite Film, den Sie heute gesehen haben, das ist eine Koproduktion aus Österreich, der Schweiz und Deutschland, Mother's Baby von Regisseurin Johanna Moder. War das dann auch plötzlich wieder was ganz anderes?
Dieser Film reiht sich nun wieder ein in eine ganz andere Reihe von Filmen in diesem Jahr, die ein bisschen was Esoterisches, was Übersinnliches, was Magisches haben, sich aber eigentlich in so einem realistischen Kontext versuchen einzufügen. Es geht hier in Mother's Baby eigentlich eine Geschichte aus dem heutigen Österreich. Ein kinderloses Paar will doch nochmal ein Kind bekommen, gehen in eine Privatklinik mit künstlicher Befruchtung. Das Kind wird dort auch zur Welt kommen, aber irgendwas stimmt mit diesem Baby nicht, findet zumindest die Mutter. Sie meint, das ist kein normales Kind, das ist zu ruhig, das hat kein richtiges Schmerzempfinden, und der Arzt wiederum behauptet, sie hat eine postnatale Depression und sie spinnt, und ihr Mann ist irgendwie hin und her gerissen zwischen diesen beiden Extremen. Und nun hat mich dieser Film teilweise an einen Klassiker des deutschen Stummfilmkinos erinnert, nämlich Das Kabinett des Dr. Caligari. Da geht es eben auch darum, ein Doktor, ist der nun verrückt oder manipuliert der? Und das versucht der Film teilweise hier auch zu machen, weil er schwankt immer, wem wollen wir glauben? Wollen wir der Mutter glauben oder wollen wir dem Doktor glauben? Aber er ist mir dann letztendlich zu eindeutig, entscheidet sich für eine der beiden Varianten. Insofern wieder ein Film mit einer interessanten Prämisse, wieder ein Film, der irgendwie was Übersinnliches mit hineinbringt oder was Magisches oder etwas, was wir noch gar nicht haben, Science-Fiction-Elemente, die aber nicht konsequent umsetzt. Das war auch eigentlich mein Problem schon bei dem gestrigen Wettbewerbsfilm, was Marielle Weiß. Aber interessant eben, dass so viele Filme in diesem Jahr eben versuchen, was anderes zu machen, als nur die Realität abzubilden.
Eine große Bandbreite an Filmen gibt's bei der diesjährigen Berlinale zu sehen. Eindrücke waren das von unserem Kritiker Jörg Taschmann.
Vorsicht!
Sie sind jetzt auf Sendung bei Kanal X.
Es kann gefährlich werden.
Auch für Sie.
Noch können Sie abschalten.
So klang es im März 1990, als in Leipzig der Kanal X auf Sendung ging. Der erste und einzige Piratenfernsehsender der DDR. Das Konzept, Bürgerinitiativen und Oppositionsgruppen eine Plattform zu geben. Ein Jahr lang, bis 1991, gab es hier unregelmäßiges und oftmals auch spontanes Programm zu sehen. Dieses Archiv bildet jetzt die Grundlage für den neuen Film Stolz und Eigensinn von Regisseur Gerd Kroske, der heute Nachmittag im Forum der Berlinale Weltpremiere gefeiert hat. Kurz danach konnte ich mit dem Filmemacher sprechen. Hallo, Herr Kroske.
Guten Abend.
Das Archivmaterial des Kanal X aus Leipzig, das ist das Fundament Ihres Films. Was haben Sie denn beim Sichten des Materials erlebt?
Ich bin sozusagen damit bekannt gemacht worden durch eine Recherche im Archiv der Bürgerbewegung in Leipzig. Und da hat mir quasi ein Archivar, der dieses Material von Kanal X, ein riesen Konvolut an Bändern, digitalisierte und archivierte, mitgeteilt, dass ein Film von mir, nämlich Kehr aus dem Jahr 1990, dort ein paar Mal über den Sender ging. Dann kam er an und hat mir Rohmaterial vorgestellt von einem Film, der 1994 dann entstand, quasi in der Nachfolge von Kanal X, als er dann von der Bundespost schon abgeschaltet war, wo Interviews mit Industriearbeiterinnen aus der Region, also im Bergbau, in der Schuhindustrie, in der Leuna, in der Chemie, gemacht wurden. Und die haben quasi sich so als Medienwerkstatt noch so eine ganze Weile über Wasser gehalten. Und dieses Material hat mich so fasziniert, weil da drin Frauen auftauchten, die quasi in Erwartung der zweiten großen Entlassungswelle, die in den 90er Jahren so über den Osten ging, waren. Und sehr selbstbestimmt und bewusst also ihre Arbeit reflektierten und dass sie überhaupt nicht verstehen, warum Männer das jetzt übernehmen sollen. Und dieses Artikulieren fand ich so spannend und auch so einmalig, dass ich dachte, man müsste eigentlich diese Frauen wiederfinden und die mit diesem Material wieder zusammenbringen, um über die Lücke zu sprechen, die seither entstanden ist.
Wie haben Sie denn diese Frauen aus dem Material von vor fast 30 Jahren aufgespürt für Ihren neuen Film?
Na, dieser Film, der da entstand im Auftrag der Gewerkschaften, der hieß »Früher waren wir gut genug«. und hatte das, was ich im Film vermeide, so Bauchbinden mit so einem Namen. Gab es natürlich dann falsche Schreibweisen zum Teil, wie das manchmal so flüchtig passiert. Und dann gab es ein paar Aufzeichnungen noch von dem Norbert Meisner, also einem der Mitbegründer von Kanal X, die hat er mir überlassen. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, Einwohnermeldeämter abzufragen und. Und haben dann doch einen Großteil der Frauen wiedergefunden.
Und als Sie die dann gefunden haben, ich meine, das war ja auch eine Zeit, die für die Frauen nicht unbedingt einfach war. Ich weiß nicht, ob man sich da unbedingt so gerne so intensiv wieder mit auseinandersetzt. Wie waren denn die Reaktionen, nachdem Sie sie kontaktiert haben?
Naja, ich kam mir da nicht unvorbereitet hin. Ich hatte also Ausschnitte der jeweiligen Frauen natürlich immer dabei, die ich ihnen zeigen konnte, um das Gespräch über die Erinnerung mit anzuregen. Und dann war, bis auf drei Ausnahmen, wo es sehr, sehr harsche Absagen gab, die man aber aufgrund der Lebensumstände, die durch Entlassungen und so weiter entstanden waren, also absolut akzeptieren kann. Und der Rest war eigentlich sehr interessiert, das auch mitzuteilen und so. Und ich habe das zusammen mit der Regieassistentin, mit der Lisa Böttcher gemacht. Und wir treten da eigentlich immer so auf, glaube ich, dass wir erstmal auch Vertrauen erwecken und man uns das auch zutraut, was wir da vorhaben. Und so ist das dann entstanden.
Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, also die Frauen, die damals eben Interviews gegeben haben, Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre, die werden heute praktisch wieder mit ihren alten Interviews konfrontiert. Und mich hat auch so ein bisschen an ja, Twitch oder auch YouTube erinnert, wo ja auch ganz viele Menschen Videos anschauen, sich dabei filmen und dann auf das angesehene Material reagieren in so einem Splitscreen. Reactions heißt das ja dann. Und dieses Prinzip greift eben der Film auf. Was hat diese Versuchsanordnung gebracht?
Nee, das greife ich gar nicht auf. Die Ursprungsidee war, dass man daraus eigentlich eine Videoinstallation machen müsste. Und dann nach dem Kennenlernen dieser Frauen wuchs sozusagen immer mehr die Idee, das so zu machen. Wir haben das ja auch nicht durchgängig im ganzen Film gemacht, sondern immer partiell. Und die Reaktion war die, dass sie ein sehr präzises, also trotz hohen Lebensalters zum Teil eine sehr präzise Erinnerung an diese Jahre haben und natürlich auch an ihre Tätigkeit, die sich zum Teil, da es ja in der Regel um Industriearbeit geht, also auch Schichtarbeit schwerster Art, sich auch körpersprachlich so mit eingebrannt hat. Das sieht man also auch im Film, wie bestimmte Handreichungen oder Arbeitsschritte noch selbst beschrieben werden. Da merkt man sofort, dass da noch so eine Mechanik, also auch so in den Körper eingeschrieben ist halt hier.
Natürlich sind das total unterschiedliche Geschichten. Es sind ja auch unterschiedlichste Berufe, in denen die Frauen damals gearbeitet haben. Und auch die 30 Jahre danach bis jetzt haben sich für die Protagonistin ja ganz unterschiedlich entwickelt. Was dann sozusagen im Untertitel auch noch eine große Rolle spielt, ist die Frage, was war einst gewonnen, was ist verloren? Und diese Frage würde ich gern an Sie zurückwerfen in Bezug auf die Frauen, mit denen Sie für Ihren Film gesprochen haben. Was war einst gewonnen, was ist verloren?
Naja, gewonnen, glaube ich, schon mal eine sehr ausgeprägte ökonomische Unabhängigkeit und damit also auch ein Selbstwertgefühl, eine Souveränität, die für die Phase und auch für jetzt, glaube ich, gar nicht mehr vergleichbar ist mit damals und für die Phase aber eine sehr bahnbrechende, sagen wir mal, gesellschaftliche, fortschrittliche Entwicklung war. Ja? Allerdings mit dem Haken, dass natürlich so bestimmte Leitungsebenen natürlich in der DDR auch Frauen verschlossen waren. Aber es ist ja in der letzten Woche gerade vom DGB eine Studie veröffentlicht worden, dass es jetzt so ist, dass 70% der erwerbstätigen Frauen nicht mal mehr von ihrem Einkommen, ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten. Also vielleicht sieht man da, was mal gewonnen, was verloren ist.
Vielleicht darf ich da auch noch mal nachfragen, wie jetzt die Protagonistin in ihrem Film dann mit diesem Verlust der Souveränität umgegangen sind, die sie sich ja auch so hart teilweise erarbeitet haben.
Na, ich würde zum einen sagen, glaube ich, das hat auch mit dem Alter zu tun, also auch sehr weise und sehr milde, also für die harten Einschläge, die es sozusagen in, also für sie und auch in den Familien bedeutete. Und dann gibt es ja das, was heutzutage mal vergessen wird, dass natürlich diese Generation oder alle die, die in der DDR aufgewachsen sind und da sozialisiert wurden, natürlich eine Erinnerung daran haben und natürlich mit der Jetzt-Situation vergleichen. So. Und dass das, sag mal, sehr zornesfrei und unempört in dem Film passiert. Das hat mich sehr beeindruckt. Also sie hatten allen Grund, etwas mehr zu schimpfen.
Und hatten Sie dann auch das Gefühl, um diesem Vergessen entgegenzuwirken, war es notwendig, diesen Film zu machen?
Ja, ich sehe den natürlich aus einem anderen Grund notwendig. Ich sehe einfach, dass es merkwürdige DDR-Klischees gibt und inzwischen wird da so mal so eine DDR-Frau etabliert, die irgendwie völlig eloquent und selbstbestimmt und emanzipiert irgendwie durch die DDR geschwebt ist. Und das ist natürlich nicht so. Also wenn man das jetzt am Beispiel dieser Industriearbeiterin sich ansieht, merkt man, dass das eine unglaublich harte Arbeit ist, die 30, 40 Jahre im Schichtbetrieb ablief. Unter sehr rigiden Eingriffen auch fürs Familienleben und so. Also das eigentliche Bild der werktätigen Frau des Ostens ist noch heute ein falsch erzähltes. Und damit hat es auch zu tun, dass ich so eine mediale Lücke schließen wollte.
Regisseur Gerd Kroske über seine neue Doku Stolz und Eigensinn. Am Freitag gibt's eine weitere Vorstellung auf der Berlinale um 19 Uhr im Zoopalast 2 und am Sonntag im Kino Betonhalle im Silent Green. Der Holocaust-Überlebende und Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Marian Turski, ist tot. Er starb im Alter von 98 Jahren, wie das Komitee heute mitgeteilt hat. Turski war 1944 in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert worden. Er überlebte einen der sogenannten Todesmärsche in Richtung Westen und wurde später aus dem Ghetto Theresienstadt befreit. Bis zuletzt kämpfte er gegen Antisemitismus und für Toleranz.
The speech of hate, which is a background, a basis for humiliation. If he start reducing, not fully, immediately ending it, reducing the hate speech and trying to understand the other's point of view. The other's means not mine, but try to comprehend it, to understand it. This could give birth to empathy, to understanding how is the other people who are different from me, who behave different like me, whose way of life is different of mine, whose believing are different than mine, how he is and why he is, to try to understand him. So if there would be a message, I think this is the main message.
So mahnte Marian Turski. Der Exekutivpräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees Häubner würdigte Turski als wirkmächtigen Vertreter der Holocaust-Überlebenden und als Stimme ihrer ermordeten Angehörigen. Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth erinnerte an ihn als Mensch von unfassbarer Güte, Mut und an seinen Kämpfergeist. Noch am 27. Januar hatte Turski eine Rede bei der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz gehalten. Zeit seines Lebens setzte er sich für Toleranz und Empathie ein. Weitere Kulturnachrichten gibt es jetzt, gesprochen von Lars Schmidtke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach jahrelangem Rechtsstreit ist Weimar wieder Eigentümerin des historischen Hauses der Goethe-Freundin Frau von Stein. Die Stadt will das barocke Gebäude jetzt zügig sanieren und dann für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Es darf auch nicht wieder verkauft werden. 2008 war es an einen spanischen Investor gegangen. Vereinbart waren ein Dalí-Museum, eine Künstlerpension und ein Café. Nichts davon wurde verwirklicht. Daraufhin entschied das Landgericht in Erfurt, dass das Gebäude an die Stadt zurückgehen muss. Das Haus der Frau von Stein, gebaut ab 1770, ist für die Weimarer Klassik von besonderer Bedeutung. Nach der deutschen Wiedervereinigung war dort zeitweise das Goethe-Institut. Ein Banksy-Werk mit umweltpolitischer Botschaft wird im März in London versteigert. Das Gemälde Rohöl gehört jetzt noch dem Bassisten der Punkrock-Band Blink-182, Mark Hoppus. Es wird auf umgerechnet 6 Millionen Euro geschätzt. Der Musiker will einen Teil des Geldes den Opfern der Waldbrände im Großraum Los Angeles spenden. Es gehört zu einer Werkserie, in der Banksy berühmte Gemälde mit eigener Satire neu interpretiert, zum Beispiel welkende Sonnenblumen in Anlehnung an Van Gogh. Dem Bild, das jetzt versteigert wird, diente ein Werk von Vetriano als Inspiration. Es zeigt ein am Strand tanzendes Paar, über das ein Bediensteter einen Regenschirm hält. Bei Banksy sind im Hintergrund noch ein sinkender Öltanker und zwei Figuren zu sehen, die ein Fass mit Giftmüll vor sich herschieben. In der norwegischen Stadt Trondheim ist ein neues Privatmuseum eröffnet worden, das auf die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in der Kunstszene aufmerksam machen will. Gegründet wurde es von einem Paar, das eine Sammlung mit Werken von Künstlern wie Simone Lee, Anne Imhoff und Franz West ausstellt. 60% der Ankäufe des Museums sollen von Künstlerinnen stammen und damit zur Wiederherstellung des Geschlechtergleichgewichts in Norwegens Kunstsammlungen beitragen.
Das Kennedy Center ist das größte Kulturzentrum in Washington D.C. Mehr als 2 Millionen Besuchende im Jahr kommen hier von Theater über Tanz und Musik auf ihre Kosten. Das Haus hat nationale Bedeutung. Seit 1971 gibt es hier Veranstaltungen und bislang hatte kein US-Präsident direkten Einfluss auf das Programm genommen. Seit letzter Woche ist das aber anders, denn Donald Trump mischt sich in der Kulturszene ein. Ralf Borchert berichtet.
Wir haben das Kennedy Center übernommen. Uns gefiel nicht, was sie dort zeigen. Seit Donald Trump diese Sätze gesagt hat, ist klar, er attackiert auch die Kulturszene. Das Kennedy Center ist eine Institution. Bisher hat kein US-Präsident direkt Einfluss auf das Programm genommen. Der Aufsichtsrat war stets ausgewogen mit Demokraten und Republikanern besetzt. Trump hat alle Demokraten gefeuert, sich selbst zum Chef des Gremiums wählen lassen und als geschäftsführenden Direktor seinen Vertrauten Richard Grenell eingesetzt. Der war in Trumps erster Amtszeit US-Botschafter in Deutschland und dort alles andere als beliebt. Wir werden sicherstellen, dass das Programm des Kennedy Center gut wird, betont Trump, und nicht woke. Der Begriff woke umschreibt eigentlich hohe Wachsamkeit gegen Diskriminierung. Im Trump-Lager ist es ein Kampfbegriff. Woke steht für alles, was aus Sicht Trumps zu links, zu progressiv ist.
Woke is a catch-all for any idea, any culture, any art, any opinion that they don't agree with.
Es ist eine Schublade für jede Idee, jede Form von Kultur, von Kunst, jede Meinung, mit der sie nicht einverstanden sind, so der Kabarettist W. Kamau Bell im Radiosender NPR. Der preisgekrönte Stand-up-Comedian ist entschlossen, trotz der Trump-Übernahme weiter im Kennedy Center aufzutreten. Als Schwarzer fühle ich mich meiner Familientradition verbunden, nicht zu kneifen, überall aufzukreuzen, so Bell. MAGA, die Make America Great Again-Bewegung, mag vielleicht das Weiße Haus kontrollieren, aber nicht das Kulturpublikum in Washington, D.C.
MAGA runs the White House, maybe. They don't run Washington, D.C.
Nicht alle geben sich zurzeit so kämpferisch. Die Opernsängerin Renee Fleming etwa hat ihren Rücktritt als künstlerische Beraterin des Kennedy Center verkündet. Und manches haben die Trump-Leute schon aus dem Programm gekippt. Das Kindermusical Finn etwa, das Rücksicht auf Minderheiten thematisiert.
This is a show about inclusivity. It's about acceptance.
Es ist ein Stück über Inklusion, über die Akzeptanz des anderen. Themen, die nicht auf der Linie der neuen Verantwortlichen liegen, so Co-Autor Michael Kuhman im Fernsehsender CNN. Es ist also nicht schwer, den Schluss zu ziehen, warum das Stück abgesetzt wurde. Dabei ist das Programm des Kennedy Center keineswegs nur progressiv. Im Gegenteil, ein Großteil der mehr als 2000 Aufführungen pro Jahr ist sehr traditionell. Oper, Ballett, Theater, Klassik, Jazz. Bisher ist unklar, was Trump eigentlich stattdessen auf die Bühnen des Kulturzentrums bringen will. Nur noch Country etwa, wenn es um Musik geht? Möglicherweise weiß Trump das selbst nicht. Keine Drag-Shows mehr, so viel hat er klargestellt. Dabei waren die nur ein winziger Teil des Programms. Deborah Rutter hat die letzten 11 Jahre als Direktorin das Gesamtprogramm geprägt.
The Kennedy Center is meant to be a beacon.
Die Aufgabe des Kennedy Center ist es, ein Leuchtturm zu sein für die Künste, für die USA insgesamt, das ganze Land, sagt sie bei NPR. Wir haben im letzten Jahrzehnt das Spektrum enorm erweitert, das Publikum vergrößert. Ich bete, dass das erhalten werden kann. Aber das ist meine größte Sorge.
I pray that that can be sustained, but that's my biggest concern.
Ralf Borchert über den Einfluss von US-Präsident Donald Trump auf das größte Kulturzentrum, das Kennedy Center in Washington, D.C. Der spanische Schriftsteller Fernando Aramburu lebt in Hannover. In seinen Romanen und Erzählungen widmet er sich immer wieder dem Baskenland und auch sein neuer Roman Der Junge handelt von einer Tragödie, die sich dort im Jahr 1980 zugetragen hat. In Spanien war die Geschichte ein Riesenerfolg, auch eine Netflix-Verfilmung steht an. Tobias Wenzel hat Aramburu getroffen und den Roman gelesen.
Das hat nicht nur mich, auch das ganze Land schockiert. Fernando Aramburu erinnert sich noch genau an den 23. Oktober 1980, als er Student in Saragossa war und beim Kochen im Radio die folgende Nachricht hörte. Bei einer Gasexplosion in einer Grundschule im Ort Ortuella im spanischen Baskenland starben zahlreiche Kinder. Später wurden die Leichen von 2 Lehrern, einer Köchin und 50 Schülern im Alter von 5 bis 6 gezählt.
Das habe ich nie vergessen, nicht nur, weil es ein schreckliches Ereignis war, sondern weil ich auch jahrelang Lehrer war, hier in Deutschland. Darunter auch Lehrer von Kindern aus dem Alter, wie die Kinder, die in den Unfall da in Ortuella, in Baskenland, ums Leben gekommen sind.
Dieses reale Ereignis hat Fernando Aramburu zum Schreiben seines Romans »Der Junge« veranlasst.
Das ist eine heikle Sache, das ist sehr schmerzlich. 50 Kinder in einem Dorf zu verlieren, da kommt man da als berühmter Schriftsteller, ja, der sein Büchlein schreibt auf Kosten von Schmerzen der anderen. Also diese Rolle wollte ich auf keinen Fall spielen.
Zum Glück tappt Aramburu tatsächlich nicht in die Voyeurismusfalle. Mit feinem Gespür für seine Figuren porträtiert er eine fiktive Familie, die ihren Sohn Nuko bei der Gasexplosion verliert. Jedes Familienmitglied geht anders mit dem Tod Nukos um. Seine Mutter Mariache will nach vorne blicken, wird aber von der Erinnerung an ihren Sohn eingeholt. Auch deshalb, weil sich ihr Vater, Nukos Großvater Nicasio, einredet, der Junge sei noch am Leben. Nicasio lässt Nukos Kinderzimmer von einer Umzugsfirma ausräumen und in seiner eigenen Wohnung wieder aufbauen. Allerdings hat das neue Zimmer ein Fenster mehr.
Was also tun? Nachdem er gründlich darüber nachgedacht hatte, kam Nicasio auf die Idee, das überzählige Fenster mit einer Holzplatte zu verkleiden. Sobald diese tapeziert war, strich er sie in derselben Farbe wie die Wände.
Sofort ist man als Leser fasziniert von dieser traumatisierten Figur, die sich ins Reich der Fantasie rettet und dort mit ihrem Enkel spricht. Normalerweise, erzählt Aramburu, sage er gerne, er arbeite nicht mit Menschen, sondern mit Wörtern. Aber im Fall dieses Großvaters habe er zum ersten Mal eine tiefe emotionale Beziehung zu einer seiner Figuren aufgebaut.
Das hat damit zu tun, dass ich meine beiden Großväter nicht kennengelernt habe. Ich hatte immer mit diesen beiden Lügen sozusagen leben müssen. Jetzt bin ich auch Großvater. Ich muss improvisieren. Ich habe keine Vorbilder. Und während der Arbeit an diesem Roman habe ich irgendwie als meinen eigenen Großvater fungiert.
Mariache und ihr Mann wünschen sich ein neues Kind. Aber als ein lang gehütetes Geheimnis Mariaches ans Licht kommt, führt das zu einer weiteren Tragödie. Aramburu gelingt ein teils versöhnlicher Schluss, indem er den Großvater samt Einbildungskraft in der Figur der eigentlich rationalen Mariache anrührend widerhallen lässt, als sie im nachgebildeten Zimmer ihres toten Sohnes ist.
Mit mir brauchst du nicht zu rechnen, mein Junge. Für mich zählen Vernunft und Wirklichkeit. Tut mir leid. Als ich das Zimmer verließ, dachte ich, hier müsste mal gelüftet werden. Ich tat es nicht. Mich überkam plötzlich der Aberglaube, dass, wenn ich das Fenster öffnete, etwas Unsichtbares hinausfliegen würde, etwas, das dort drinnen war, dann aber für immer verloren wäre. Ich machte das Licht aus und schloss danach unnötig leise die Tür. Doch auf dem Weg zur Küche kam es mir grausam vor, das arme Kind im Dunkeln zurückzulassen. Also ging ich zurück in sein Zimmer und ließ das Licht die ganze Nacht für ihn brennen.
Fernando Aramburu erzählt, aus Ortuella hätten ihn bisher nur positive Reaktionen auf seinen Roman erreicht. Anders werde es wohl mit der geplanten Verfilmung für Netflix.
Das hat manchen im Dorf nicht gefallen. Die glauben, es wird ein Geschäft mit unserer Tragödie gemacht.
Mariache trifft zum Schluss eine wichtige Entscheidung, die mit ihrem toten Sohn zu tun hat. Ob sie sich als Baskin fühle, wird Mariache einmal gefragt. Und der in Hannover lebende Fernando Aramburu?
Ja und nein. Also ich bin Baskin, ich bin da geboren und aufgewachsen, aber ich habe gelernt, ohne Identität zu leben. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens in Deutschland verbracht. Meine Frau ist Deutsche, aber ich kann sie nicht als Ausländer betrachten.
Tobias Wenzel über Der Junge. Heute ist der Roman von Autor Fernando Aramburu in der deutschen Übersetzung von Willi Zurbrücken bei Rowohlt erschienen. Und zwei neue Serien nehmen wir uns heute auch noch vor bei Fazit. Family Like Ours von Oscar-Gewinner Thomas Winterberg und diese hier. Fans der Serie The White Lotus wissen, wenn diese berühmte Melodie erklingt, dann geht's los. Endlich kann wieder dabei zugesehen werden, wie sich reiche Menschen in Luxusressorts kammerspielartig gegenseitig an die Gurgel gehen. Jetzt also in der dritten Staffel und die spielt diesmal in Thailand. Dabei ist auch ein Deutscher. Ob Staffel 3 von The White Lotus von Mike White an die vergangenen Erfolge anknüpfen kann, die neue Titelmelodie in jedem Fall, meint Simone Schlosser.
Die neue Staffel beginnt wie immer mit einer schrillen Titelmusik und mit einer Leiche, die unerkannt durchs Wasser treibt. Es ist ein kurzer Ausblick, dann springt die Geschichte zurück. Eine Woche Urlaub im Luxusressort The White Lotus, dem Rückzugsort der Privilegierten und Skrupellosen, denen man am Ende allen irgendwie den Tod wünscht. Wobei, im Vergleich ist diese Staffel fast etwas harmlos.
Sawadika, willkommen im White Lotus in Thailand.
Nach Hawaii und Italien geht es diesmal nach Thailand. Und damit ist das Thema gesetzt. Es geht um die Suche nach dem Sinn, Buddhismus und irgendwo brennt immer ein Räucherstäbchen. Die Figuren machen Yoga und meditieren, aber was sie eigentlich bräuchten, wäre eine echte Therapie. Zum Beispiel die Mitglieder der Familie Radcliffe. Die Mutter sediert sich mit Tabletten, der Vater ist in einen Skandal verwickelt, von dem aber niemand weiß, weil Handys und WLAN sind im Hotel strikt untersagt. Und während die Söhne mit ihrem Charme flexen, plant die Tochter heimlich ihren Umzug ins Kloster.
Idiot. Wie ist das WLAN-Passwort?
Wir haben in den Villen leider kein WLAN.
Was? Kein WLAN?
Ja, wir
Was?
Sehen dieses Hotel als eine digitale Detox-Zone.
Was soll ich denn hier die ganze Woche lang machen? Ohne mein Handy.
The White Lotus ist ein bisschen wie Traumschiff, nur mit mehr Stil und Biss und mit mehr Prominenz. Dabei sind zum Beispiel Patrick Schwarzenegger, der Sohn von Arnold Schwarzenegger, und die Sängerin Lisa, die mit ihrer Band Blackpink eine der größten Stars des K-Pop ist. Und mittendrin, sozusagen als Kapitän, ist der Deutsche Christian Friedl. Er spielt in dieser neuen Staffel den Hoteldirektor Fabian. Eine immer freundliche, aber etwas harmlose Figur, von der man zumindest in den ersten 6 Folgen, die es vorab zu sehen gab, nicht genau weiß, wo ihre Abgründe liegen. Wie bei so vielen anderen Figuren übrigens auch.
Du siehst fantastisch aus.
Du siehst fantastisch aus.
Aber du siehst unglaublich aus.
Ich habe nichts machen lassen. Außer vielleicht ein bisschen Instandhaltung.
The White Lotus bleibt auch in der dritten Staffel eine Gesellschaftssatire. Aber es waren schon mal deutlich mehr Intrigen. Das größte Geheimnis scheint diesmal zu sein, wer Donald Trump gewählt hat und bei wem der attraktive Masseur die Nacht verbringt. Vielleicht haben wir uns aber auch einfach daran gewöhnt, dass die Welt schlecht ist und ungerecht, es sei denn, man hat Geld. Dann kommt man mit allem durch und die Leichen sind am Ende die anderen.
Alles im Lot?
Fick dich.
Im Wahlkampf mag die Klimakrise keine große Rolle spielen. In Filmen und Serien dafür langsam umso mehr. Und zwar nicht mehr nur als das weit entfernte Science-Fiction-Szenario, sondern auf eine derart realistische Weise, die sie umso bedrohlicher wirken lässt. Neuestes Beispiel ist die Serie Families Like Ours von dem dänischen Oscar-Gewinner Thomas Winterberg. Und der Titel ist durchaus wörtlich gemeint. Denn es geht in dieser Serie genau darum, was wird aus unseren Familien, wenn uns die Klimakrise trifft? In diesem konkreten Fall Dänemark.
Dein Bruder sagt, sie machen das Land dicht.
Was?
Wir müssen alles verkaufen und ins Ausland ziehen.
Jakob, was redest du da?
Ich bestelle uns gerade Bargeld. Morgen kommt ein Makler und besichtigt das Haus.
Das Szenario in dieser Serie, der Meeresspiegel steigt in Europa. Noch sind die Straßen von Kopenhagen trocken, aber die dänische Regierung hat entschieden, dass es sich nicht länger lohnt, in den Hochwasserschutz zu investieren. Stattdessen ordnet sie an, das Land zu evakuieren. Mittendrin eine wohlhabende Patchwork-Familie. Der Vater ist Architekt, die Ex-Frau Journalistin und die Tochter macht gerade Abitur. Auf der Suche nach einem neuen Wohnort werden sie über ganz Europa verteilt. Und schnell müssen sie feststellen, dass ihre Bildung und ihr Geld keinen Wert mehr haben.
Ich hätte da vielleicht noch eine Unterkunft in Rumänien, in einer Vorstadt von Bukarest.
Bukarest?
In das Gebiet kommen tatsächlich ziemlich viele Dänen.
Das ist ganz schön weit weg.
8 Personen pro Wohnung, wie es im Moment aussieht. Aber es wird an Verbesserungen gearbeitet.
Die Serie ist ein bemerkenswertes Gedankenexperiment. Der Versuch, eine moderne Familiensaga zu erzählen und das vor dem Hintergrund der Klimakrise. Allerdings ist der Zeitraum zu klein und das Melodram zu groß. Man erfährt zu wenig über die einzelnen Figuren. Gleichzeitig wirkt das, was ihnen widerfährt, mitunter zu konstruiert. Aber ähnlich wie in seinem Oscar-Film Der Rausch feiert Thomas Vinterberg auch hier am Ende das Leben. Denn er setzt auf eine Jugend, die sich ihre Zukunft nicht nehmen lässt. Das mag ein wenig kitschig und naiv wirken, aber es gibt auch ein wenig Hoffnung.
Simone Schlosser über die Serie Families Like Ours. Die gibt's ab Freitag in der ARD-Mediathek. Und die 3. Staffel von The White Lotus, die gibt's seit gestern bei Sky zu sehen. Bei Fazit hören wir jetzt die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander. Unter anderem mit Beauty-Lifehacks für alle Reporterinnen und Reporter, die mittlerweile seit 5 Tagen bei der Berlinale im Einsatz sind.
Dass man für die Feuilletons durchaus an seine Grenzen gehen kann und vielleicht sogar darüber hinaus, berichtet Robert Ide im Berliner Tagesspiegel. 2. Halbzeit bei der Berlinale. Ich fühle mich wie mein Handy. Speicher voll, Akku leer, ab und zu gibt es Ausfälle. Beim Mittagsfilm penne ich kurz ein, mein Schnarchen weckt mich. In der Reihe vor mir sitzt die Filmcrew, mehrere haben sich umgedreht und gucken mich scharf an. Peinlich berührt taumelt der Kritiker in die kalte Unwirtlichkeit des Potsdamer Platzes und begibt sich mit den Worten »Können Sie was machen, damit ich nicht so müde aussehe?« in die Hände einer professionellen Maskenbildnerin, die sofort zur Tat schreitet. Concealer, etwas zum Abdecken, Glitzer, eine Creme für die Lippen, ein Hauch Schwarz für die Augenbrauen. Schon kann ich weitermachen bis zum Morgengrauen. Aber nicht alle Probleme dieser Welt können einfach weggeschminkt werden. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sorgt sich Michael Hüter um die Geisteswissenschaften. International haben sich seit dem Jahr 2010 die Studierendenzahlen in diesen Disziplinen halbiert. In Deutschland sind sie in den vergangenen 10 Jahren um immerhin 40% zurückgegangen. Warum das so ist, kann der FAZ-Autor, der als Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln vorgestellt wird, auch nicht sagen, aber er äußert einen Vorschlag, um diese Situation zu verändern. Nachhaltigkeit entsteht nicht durch das Umetikettieren bestehender Studienangebote, sondern dadurch, dass die naturwissenschaftlichen Tatsachenfeststellungen geisteswissenschaftlich, historisch, kulturell, semantisch reflektiert, eingeordnet, dimensioniert, kompensiert und bewertbar werden. Das müsste eigentlich den Sorgen der jüngeren Generation um den Klimawandel entgegenkommen. Die Gen Z, die vom Alter ja genau die Generation ist, die sich da um das Geisteswissenschaftsstudium drückt, hat allerdings so langsam die Nase voll, ständig als faul gemobbt zu werden und äußert das in der Taz klar und deutlich. Die Gen Z will ja gar nicht arbeiten, sie ist egoistisch, undankbar, realitätsfern und verweichlicht. Diese Boomer-Erzählung haben wir uns in jüngster Vergangenheit immer wieder anhören müssen. Eine neue Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat sie jetzt zu Grabe getragen. Welch eine Erleichterung, seufzt Lena Scheger und setzt genüsslich hinzu. Laut der Studie gehen 3 von 4 der 20- bis 24-Jährigen in Deutschland einer Teil- oder Vollzeitbeschäftigung nach. Seit 2015 ist der Anteil der Erwerbstätigen in dieser Altersgruppe um mehr als 6 Prozentpunkte gestiegen und misst somit den höchsten Stand seit Jahrzehnten. Aber Fleiß hin oder her, bei der Bundestagswahl wird die Gen Z den Boomern zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen sein. Trotzdem adressieren die Politiker ihre Sprache offensichtlich eher an ein junges Publikum, wie wir bei Peter Littger in der Tageszeitung Die Welt lernen. Friedrich Merz ist all in gegangen, Alice Weidel beklagt zu viel Framing und Robert Habeck kontert fair enough, wenn er es nicht so genau nimmt oder weiß. Dabei gibt Littger zu bedenken, Laut der neuesten Befragung des Allensbach-Instituts aus dem Sommer 2024 geben knapp 50% der deutschen Bevölkerung an, Englisch nicht sehr gut bzw. gar nicht zu verstehen. Die Politiksprache von 2025 ist deshalb nicht geeignet für eine Massenkommunikation. Der Sprachkritiker Peter Littger, dessen Buch den schönen Titel »Hello in the Round« trägt, hat sich durch die knapp 200 Anglizismen in den Parteiprogrammen gelesen und vergibt den ersten Preis für die folgende Formulierung. Den größten Lapsus leistet sich die FDP mit »Top-Sharing«. Was klingen soll wie Job-Sharing für Führungskräfte, kann in der englischsprachigen Welt nur als das Teilen von Oberbekleidung aufgefasst werden.
Das war die Kulturpresseschau heute mit Gregor Sander. Ich bin Charlotte Oehlschlegel. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.